Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Sprachpuristen, die das Hochdeutsch gegen jegliche Veränderung verteidigen wollen, wird es nicht gefallen. Sprachen ändern sich laufend, auch die deutsche Sprache ändert sich. Das Deutsch, das wir heute sprechen, unterscheidet sich deutlich von der Sprache, die vor 200 Jahren hierzulande gesprochen wurde. Die Frage ist, wie kommt es dazu? Das Institut für deutsche Sprache in Mannheim untersucht seit geraumer Zeit, welche gesellschaftlichen, politischen und sozialen Vorgänge innerhalb des letzten Jahrhunderts besonderen Einfluss auf die deutsche Sprache hatten. Ein Ergebnis der Sprachforscher: große Veränderungen in der gesprochenen und geschriebenen Sprache gab es zur Zeit des NS-Terrors, also zwischen 1933 und 1945. Mirko Smiljanic berichtet.
Posen, 4. Oktober 1943. Heinrich Himmler, Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, hält eine Rede vor Mitgliedern der SS.
Ob die anderen Völker in Wohlfahrt leben, ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Anders interessiere ich mich nicht. Ob bei einem Bau eines Panzergrabens 10.000 russische Weiber an den Kräften umfallen oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird.
3 Stunden dauert Himmlers Geheimrede, eine Ansprache, die wie wenige das ganze Ausmaß der Rücksichtslosigkeit und Brutalität des NS-Regimes widerspiegelt. Himmler spricht darüber, anderen Völkern die Kinder zu rauben, um sie, wenn es dem deutschen Volk nutzt, im Reich großzuziehen. Einfühlsam bedauert er die psychischen Probleme Einzelner bei der massenhaften Ermordung von Menschen in KZs. Himmler schwadroniert über das deutsche Volk als Herrenrasse, das als einziges auf der Welt eine anständige Einstellung zum Tier hat.
Es ist all das, was wir unter Rassismus, Nationalismus, Diskriminierung, Verfolgung von Menschen, Ausgrenzung, alles das, was wir darunter verstehen, ist nicht nur Realität geworden, sondern vom Regime verordnete Realität. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied.
Heidrun Deborah Kemper, Professorin für Germanistik am Institut für Deutsche Sprache Mannheim. Dass sich zwischen 1933 und 1945 die deutsche Sprache veränderte, ist bekannt und gut belegt. Sogenannte Feinde des deutschen Volkes wurden mit medizinischen Fachbegriffen wie Krebsgeschwür oder Parasiten bezeichnet. Technische Ausdrücke dienten als Euphemismen, die Endlösung der Judenfrage etwa für die industrielle Ermordung vieler Millionen Menschen. Sakrale Begriffe wie ewig, Glaubensbekenntnis, Heil durchzogen öffentliche Verlautbarungen und so weiter und so fort.
Aber wir wissen eben sehr, sehr wenig, um nicht zu sagen gar nichts, darüber, wie in der Gesellschaft gesprochen wurde, in der breiten Gesellschaft. Zwar ist der 30. Januar 1933 eine starke Zäsur natürlich, aber in gewisser Weise, das Leben ging ja weiter. Die Menschen sind weiter zur Arbeit gegangen, die Familien haben abends am Tisch gesessen, die Kinder sind zur Schule gegangen und man ist den Hobbys nachgegangen. Ja, also das Ganze ging ja weiter, da war ja eben dieser Bruch so nicht.
Die Analyse von Zeitungsartikeln und Büchern, von Hörfunk und ersten Fernsehbeiträgen ist wenig zielführend. Unterliegen die Medien während der NS-Diktatur doch einer strikten Sprachkontrolle und Zensur. Aus diesem Grund nutzen die Wissenschaftler des Instituts für Deutsche Sprache Mannheim andere Quellen. Tagebücher, Verhörprotokolle, private und offizielle Briefe, so Dr. Stefan Scholl, Historiker am Institut für Deutsche Sprache Mannheim. In Schreiben an Behörden tauchen etwa immer wieder die gleichen Floskeln auf.
Also zum Beispiel, ich als langjähriger Kämpfer, genauso wie ich als überzeugter Nationalsozialist. Als Beispiel für Anfangssequenzen und auch ganz charakteristisch am Ende solcher Schreiben Wendungen wie: Ich verbleibe in Hochachtung und in Ehrerbietung vor dem Werk unseres Führers.
Solche Wendungen musste so gut wie jeder offizielle Brief enthalten. Der Anpassungsdruck war enorm. Dabei spielte es keine Rolle, ob sie aus Überzeugung oder Opportunismus geschrieben wurden. Kritik am Regime fand an anderer Stelle ihren Niederschlag.
Man findet Hinweise auf solche Unmutsäußerungen, aber natürlich in den Geheimberichten, sowohl die vom Sicherheitsdienst, also vom Regime angefertigten, auf sämtlichen Ebenen, aber auch die Berichte der SOPAD, also der Exil-SPD und anderen sozialistischen Gruppen.
In eine andere Richtung zielt die Forschung von Heidrun Deborah Kemper. Sie hat sich den sprachlich transportierten Emotionen der breiten Bevölkerung gewidmet. In diesem Fall sind es überzeugte Nationalsozialisten. Im Mittelpunkt stehen Berichte mit der Generalüberschrift »Wie wurde ich Nazi?« Diese Emotionsgeschichte unterteilt Kemper in drei Phasen.
Zunächst mal die Phase des Motivs, die mit negativen Gefühlen belegt ist. Da kommen Ausdrücke wie Hass und Ekel und Scham vor. Es geht um die Zeit der frühen Weimarer Republik. Der Versailler Vertrag war bekannt und die Auflagen, die gemacht wurden, die Kriegsschuldthese wurde diskutiert. Der Hass auf die Sozialdemokratie und auf die Kommunisten wurde artikuliert. Und der Ekel, das ist, finde ich, ein besonders auffälliges Wort, Ekel vor der Weimarer Republik.
Auf diese, wie die Mannheimer Germanistin es nennt, Motivphase folgt die Konsequenzphase. Hass und Ekel finden erst eine Erklärung und dann eine Lösung in der NS-Ideologie, verbunden fast immer mit einem Erweckungserlebnis. Der pseudoreligiöse Bezug ist unverkennbar.
Und dann als letzte Phase, ich nenne sie jetzt mal vorläufig Evaluierungsphase, da schaut man auf sich selber. Was habe ich geleistet in diesem Zusammenhang, dass die NSDAP stark wurde? Und da ist ganz dominant der Ausdruck Stolz. Ich bin stolz, meinen kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben. Ich bin stolz auf meinen Führer. Ich bin stolz auf die NSDAP.
In gewisser Weise lässt sich im Rechtspopulismus Vergleichbares auch heute nachweisen. Vertreter der AfD provozieren immer wieder mit unverkennbarem Nazi-Jargon, der bei erstaunlich vielen Menschen auf fruchtbaren Boden fällt.
Insofern wird da eine unsägliche Tradition fortgeführt. Wobei man dazu sagen muss, diese Dehumanisierung von Juden ist wie alles andere auch keine Erfindung des Nationalsozialismus. Diese Bilder wurden entworfen im späteren 19. Jahrhundert im Zuge des Rassismus und zunehmenden Nationalismus. Hier kommen diese Bilder auf. Und insofern hat der Nationalsozialismus aufgegriffen und intensiviert und in politisches, legales Handeln umgesetzt, was aber schon da war.
Und bis heute genutzt wird.
Heute lautet die Frage Schaf oder Wolf. Und ich, nein, wir entscheiden uns in dieser Lage, Wolf zu sein.
Der Verwesungsgeruch einer absterbenden Demokratie wabert durchs Land.
Das war zuletzt Björn Höcke im Beitrag von Mirko Smiljanic über sprachliche Veränderungen zwischen 1933 und 1945.